NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Am Mikrofon Evelyn Petzold. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Kulturmagazin. Und das sind die Themen heute. Was es für Kinder und Jugendliche zu lesen und zu schauen gibt, präsentiert die Kibum in Oldenburg. Wie schön es sich unter Bäumen wandeln lässt, zeigt eine Ausstellung in Nordenham über die schönsten Alleen in Niedersachsen. Von einem Jahrzehnt zwischen kaltem Krieg und heißem Beat erzählt eine Schau in Celle. Die Geschichte einer Institution im Zeitungsblätterwald resümiert ein Buch über die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wahrlich kein Zentrum für den Instrumentenbau, dennoch haben sich zwei junge Geigenbauer in Osnabrück niedergelassen. Wo man in und um Braunschweig sein Glück findet, kann man in einem Buch erfahren. Kibum. Unter diesem eingängigen Kürzel präsentiert die Kinder- und Jugendbuchmesse in Oldenburg jedes Jahr im November Literaturneuheiten, inzwischen im 45. Jahr. Veranstalter sind die Stadt und die Universität Oldenburg und die Stadtbibliothek. Sie gestalten die Kibum als großes Lesefest und wollen damit den Spaß am Lesen vermitteln. Am Wochenende wurde die Messe feierlich eröffnet. In diesem Jahr hat sie den Schwerpunkt Großbritannien. Diese Kibum ist eindeutig etwas für Harry-Potter-Fans, wie Helga Füchsel herausgefunden hat.
Und wieder Gryffindor mit Johnson in Quaffel besetzt, Flint neben ihr.
Rufus Beck gibt sich wie ein Sportkommentator in seiner Lesung in der Kulturetage in Oldenburg. Er liest von der Weltmeisterschaft im Zaubersport Quidditch aus Harry Potter und der Feuerkelch. Das Publikum geht mit.
Flint hatte getroffen. In der Slytherin-Kurve brach Jubel aus. Und Lee begann so übel zu fluchen, dass Professor McGonagall Anstalten machte, ihm das magische Megafon zu entreißen. Tut mir leid.
Eine Lesung mit vollem Körpereinsatz. Viel ruhiger geht es in der Galerie über der Oldenburger Kinderbibliothek zu. Jasper, Tilda und Nell aus dem zweiten Jahrgang der Oldenburger Waldschule sehen sich ein Bild an, groß an der Wand in einer Ausstellung. Zauberer und Hexen am Abend vor der Quidditch-Weltmeisterschaft.
Wie ein bunter Jahrmarkt.
Ganz viele Zelte und so und Türme und so.
Lichter. Und es ist beim Sonnenuntergang. Und da ist auch ein Hund und eine Hexe, die auf dem Besen fliegt. Und kann man ganz schön viel entdecken.
Auf anderen Bildern bestaunen die Kinder gefährliche Drachen oder Harry Potter und seine Freunde, wie sie mit einem blauen Auto über einer Landschaft fliegen. Jim Kay aus Northamptonshire hat sie gezeichnet und koloriert. Mittlerweile hat er 4 Harry Potter-Bände illustriert. Er ist zur Kibum angereist, aber zum Zeichnen hat er hier keine Zeit. Er signiert Postkarten, Bücher und sogar einen Leinenbeutel. Die Schlange der Wartenden geht meterweit durch die Ausstellung und bis auf den Flur hinaus. Jim Kay hat die Harry Potter-Bände illustriert, als es die Filme bereits gab. Alle hatten da bereits Bilder zu Harry Potter im Kopf. Er hat seine eigene magische Bilderwelt geschaffen mit unglaublich vielen Details und stimmigen Farben. Das war nicht einfach, sagt er. Aber er fand Tricks.
I tend to make models out of plasticine and clay and any old bits of rubbish really.
Ich mache mir Modelle aus Knetmasse und Ton und aus irgendwelchem Müll. Besonders bei Tieren und Bestien und fantastischen Kreaturen, weil es die ja im wirklichen Leben nicht gibt. Das hilft mir. Für einen Illustrator ist es viel leichter, etwas direkt vor den Augen zu haben, als sich ständig alles vorzustellen.
Bei der Kibum gibt es viel zu Harry Potter, aber auch über den Zauberlehrling hinaus hat die Messe einiges zur britischen Kinderliteratur zu bieten. Die Organisatorin Regina Peters hat insgesamt 11 Autorinnen und Autoren aus Großbritannien eingeladen. Die lassen sich dann mit Fragen löchern. Die britische Kinderliteratur ist sehr beliebt, sagt Regina Peters.
Das liegt zum einen an diesem unglaublichen Humor, der Spielarten hat, von trocken bis ins Schwarze changierend. Kinder lieben außerdem auch die spleenigen, exzentrischen Figuren, die in der Kinderliteratur in den Geschichten auftauchen. Und natürlich, ganz wichtig, Great Britain als Wiege der Fantasy-Literatur. Das ist etwas, das wir auch in vielen Lesungen entsprechend aufbereiten.
Die Kibum dauert 11 Tage und an jedem davon gibt es rund 30 Veranstaltungen. Lesungen, Kinofilme oder Theaterstücke. Vieles ist für Kindergartenkinder und Grundschüler, aber wer zur Kibum kommt, der kann dort nicht zuletzt auch einfach nur lesen. Den ganzen Tag. Es gibt Werke zu allen möglichen Themen, aber ein Thema treibt gleich mehrere Autoren in diesem Jahr um: der Umweltschutz. Das gab es zwar früher auch schon, sagt Christian Kühn von der Universitätsbibliothek in Oldenburg, die Tonlage in den Büchern habe sich aber verschärft.
Es geht nicht mehr darum, man könnte oder man sollte, sondern man kann, man muss sogar handeln. Und insofern setzen sich die Autorinnen und Autoren sehr dezidiert mit der Problematik auseinander und machen auch allen Leserinnen und Lesern deutlich, dass da nicht mehr viel Zeit ist, um sein Verhalten zu ändern.
Alle neu erschienenen deutschsprachigen Kinder- und Jugendbücher des Jahres liegen aus, verteilt auf verschiedene Räume im Kulturzentrum PFL. Das sind rund 2500 Stück. Vom Bilderbuch aus Pappe bis zum Thriller für Jugendliche. Geordnet nach Lesealter, zum Anfassen und Schmökern für alle.
Helga Tüxel über die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse, die noch eine ganze Woche lang geht. Bis zum 19. November, also bis zum nächsten Dienstagabend. Alleen, das sind Straßen, die auf beiden Seiten von Bäumen gesäumt werden. Dabei bilden sie oft ein grünes Blätterdach, durch das ab und zu der Himmel zu sehen ist. Das Wort Allee stammt aus dem Französischen. Vom Verb Allee, gehen, abgeleitet, wurde mit einer Allee ursprünglich ein schattiger Gehweg in einem architektonisch gestalteten Garten bezeichnet. Eine neue Sonderausstellung im Museum Nordenham zeigt seit dem Wochenende auf 24 großformatigen Fotografien die schönsten und wertvollsten Alleen Niedersachsens. Jutta Pschigoda hat sich die Schau angesehen, darunter auch eine Eichenallee mit sehr alten Bäumen aus der Nähe von Hannover.
Stieleichen genauer gesagt. Und das ist mein Lieblingsbild. Diese Farben, die sind so lebendig. Man hat direkt das Gefühl, da drin zu stehen in der Natur. Es ist so schön grün, so viel Schatten, so viel Sonne. Das zieht einen direkt in seinen Bann, das Bild.
Das Foto weckt Erinnerungen an den Sommer. Nora Krags Lieblingsfoto zeigt eine Allee, die bei Basinghausen am Deister liegt. Ein grüner Grasweg, der zum Gut Wichtringhausen führt.
Und es ist eben auch eine klassische Gutsallee. Das heißt, sie wurde für die Zufahrt zu dem Gut angepflanzt und ist bis heute erhalten.
Die Landschaftswissenschaftlerin und Baumexpertin hat 24 ausgewählte große Fotografien von Alleen nach Nordenham mitgebracht. Sie gehört als Leiterin zu einem Projekt, das sich den Alleen im Land widmet. 2015 hatte der Niedersächsische Heimatbund mit Hilfe vieler Bürgerinnen und Bürger damit begonnen, baumgesäumte Straßen und Wege im Land systematisch in einer Datenbank zu erfassen.
Weil wir festgestellt haben, dass es keinerlei Übersicht der Alleen in Niedersachsen gab. Also in manchen Landkreisen gibt es die, die sind sehr aktiv, aber eine Gesamtübersicht in Niedersachsen gab es nicht.
Mindestens 2000 Alleen, so die bisherige Bestandsaufnahme, gibt es in Niedersachsen. Und die sehen jetzt im Herbst bei der Laubfärbung besonders hübsch aus. Bei der Bestandsaufnahme sind auch Fotos entstanden und die schönsten wurden zu einer Ausstellung zusammengefasst, von denen das Museum Nordenham nun eine Auswahl zeigt. Museumsleiter Timothy Saunders rät seinen Besuchern, draußen selbst einmal genau hinzuschauen und auf Alleen zu achten.
Es sind in jedem Fall welche nah vor der Haustür. Vielleicht entdeckt man durch diese Ausstellung oder man verschärft den Blick dafür, dass es Alleen hier gibt, die vielleicht noch nicht in der Kartei sind beim Niedersächsischen Heimatbund.
Die könnte man dann dort melden und sie landen möglicherweise auf der Webseite alleen-niedersachsen.de. Auf den Fotografien sind Beispiele aus Friesland und aus der Wesermarsch zu sehen. Die Medenstraße in Varel ist eine einfache gepflasterte Moorstraße. Die mehr als 100 Jahre alten Stieleichen, deren Kronen sich über die Straße wölben, lassen diese Allee wie eine gotische Kathedrale wirken. Eichen sind eine beliebte Baumart für Alleen. Im Nordwesten Niedersachsens wurden sie besonders gerne gepflanzt, weil ihre Wurzeln dem schwammigen Boden Halt gaben, sagt Nora Krag. Doch noch weit häufiger ist die Linde.
Alle Lindenarten zusammen. Es gibt mehrere: Winterlinde, Sommerlinde, holländische Linde. Und jede dritte Allee ist aus einer dieser Lindenarten entstanden in Niedersachsen. Und jede fünfte Allee ist eine Stieleichenallee.
Der Niedersächsische Heimatbund hat mithilfe der Bingo-Umweltstiftung von 2015 bis 2018 die Alleen in Niedersachsen systematisch erfassen lassen. Ihre Baumart, ihr Alter, ihre Geschichte. Zum einen, um ihren Wert als Natur- und Kulturgut zu dokumentieren, zum anderen, um Alleen besser schützen zu können. Denn viele sind heute bedroht. Nur etwa 7% stehen bisher unter besonderem Schutz. Und die von Bäumen gesäumte Chaussee, die über Land führt, sie wird seltener.
Ja, also es gibt sie noch, aber gerade die Verkehrssicherheit und die Ausbaumaßnahmen, die gefährden die Alleen heutzutage doch echt sehr stark. Auch neue Richtlinien, was den Abstand von Straßenbäumen zu Straßen betrifft. Das ist sehr kritisch in Zukunft. Da könnten einige Alleen und auch Straßenbäume allgemein gefällt werden. Und dafür setzen wir uns eben ein, dass wir öffentlich darauf aufmerksam machen, dass es doch ein schützenswertes Natur- und auch Kulturgut ist.
Bereits seit der Renaissance wurden Alleen in Gärten und Parks des Adels gepflanzt. Auch dafür gibt es im Nordwesten prominente Beispiele, wie etwa der Schlossgarten der Lütetsburg im Landkreis Aurich. Dort, mitten in einem englischen Landschaftsgarten, gibt es eine sehr seltene 240 Meter lange Allee aus Esskastanien. Nora Krag rät dringend dazu, den Herbst zu nutzen und einmal selbst in Alleen zu wandeln.
Gerade weil einige Baumarten wirklich wunderschöne rote Blätter oder orange Blätter entwickeln. Zum Beispiel die Mehlbeeren machen wunderschöne orange Blätter. Auch wenn ein bisschen Nebel aufsteigt, also die Atmosphäre in einer richtig schönen alten Allee, die würde ich auch nicht missen wollen.
Die Wanderausstellung Niedersachsen Land der Alleen hat sich Jutta Pschigoda angesehen. Die Schau ist am Wochenende in Nordenham eröffnet worden. Hier wird sie bis zum 1. März gezeigt. Das Museum ist allerdings unter der Woche in Winterpause und immer nur sonnabends von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Woran denken Sie, wenn Sie an die 60er Jahre denken? An Flower Power und die 68er, an Twiggy und den Minirock oder an die Mondlandung? Auf jeden Fall war dies eine sehr bewegte Zeit, geprägt von gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen. Wie aber der Alltag der Menschen aussah, kann man im Bomann-Museum Celle bestaunen. Kalter Krieg und heißer Beat, die 60er zwischen Aufbruch und Alltag, ist der Titel einer Sonderausstellung, die sich Agnes Bührig angeschaut hat.
Das Fernsehen hat die gute Stube erobert. Im Fernsehschrank in dunklem Holzfurnier toben die Mainzelmännchen durchs Bild. Einfacher Zeichentrick, wenig Worte, schwarz-weiß. Daneben der Mufu-Tee, so der Name des Multifunktionstisches in der DDR. Per Kurbel lässt er sich vom Esstisch auf Couchniveau herunterdrehen, links und rechts ausziehen. Es scheint, als sehnten sich auch die Möbel nach Veränderung. Katrin Panne, Kuratorin der Ausstellung.
Die Möbel wurden beweglicher sozusagen. Man hatte Regalsysteme, wie zum Beispiel das Stringregal, was in dieser Zeit ganz modern galt. Das konnte man verändern, das konnte man mitnehmen sozusagen. Wenn man umzog, das konnte man immer wieder neu arrangieren. Dazu gab es auch kleine Schrankteile. Und man hatte die Möbel oft nicht mehr ein Leben lang. Das war eine Entwicklung, die in der Zeit angestoßen wurde, dass man Möbel eben dann auch mal austauschte, modernisierte oder das wechselte.
Ein Jahrzehnt in Bewegung. Das Bomann-Museum zeigt dies in den Bereichen Mode, Möbel, Konsum und Jugendkultur. Ein Jugendzimmer mit Kassettenrekorder und Che Guevara-Plakat an der Wand ist da zu sehen, ein Kleinkraftrad, eine Carrera-Bahn und eine Phalanx von Schneiderpuppen mit Kostümen. Auf Taille geschneidert mit Hut und Handschuhen, Twiggy Minirock, blumigen Blusen à la Woodstock und Parker. Auch die Hose für die Frau setzt sich durch.
Zunächst war das in vielen Berufen noch nicht gern gesehen, dass Frauen auch Hosen trugen. Und auch, dass der Reißverschluss vorne war, das galt als unzüchtig. Bei den frühen Hosen, Mitte der 60er, war der Reißverschluss oft erst an der Seite. Und das setzte sich erst Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre eigentlich durch, dass man dann auch im Berufsleben Hosen tragen konnte. Gerade auch als Lehrerin zum Beispiel war das anfangs nicht gern gesehen, wenn man nicht im Rock kam.
Die Frauen in Hosen, die Männer mit langen Haaren und in der Musik begeistern Rolling Stones und Jimi Hendrix die Jugend. In Celle tut es ihnen die Schülerband The Barking Bats gleich. Long, long years, many, many, many.
In der Ausstellung lächeln die fünf Musiker in schwarz-weiß übergroß von der Wand, davor ihre Instrumente, das Geld dafür einst mühsam erspart, mit Ferienjobs auf dem Bauernhof. Mittel des Widerstands, sagt Katrin Panne.
Die Älteren, die hörten diese Pop- und Beatmusik nicht so gerne. Und die Jugendlichen, die haben das dann auch genutzt, eben um ihren Protest auszudrücken. Man hat die Musik laut gedreht, man hatte seinen eigenen Plattenspieler im Zimmer, anfangs noch die Tonbandgeräte. Und das gab oft Ärger dann mit den Eltern.
Politische Umwälzungen in den 1960er Jahren, erzählt über die Gebrauchsgegenstände ihrer Zeit, empfehlenswert.
Agnes Bührig besuchte die Ausstellung Kalter Krieg und heißer Beat, die 60er zwischen Aufbruch und Alltag. Zu sehen im Bomann-Museum Celle noch bis zum 14. April kommenden Jahres. Diese Tageszeitung ist eine Institution. Überregional und mit der wahrscheinlich größten publizistischen Macht im bürgerlichen Lager, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, kurz FAZ. Vor 70 Jahren, am 1. November 1949, wurde sie gegründet und pünktlich zum Geburtstag ist ein Buch erschienen, das es in sich hat. Zeitung für Deutschland, die Geschichte der FAZ. Der Titel ist auch Programm des Buches. Geschrieben hat es der Würzburger Historiker Peter Höres, ein opulentes Werk, fast 600 Seiten, die Lutzger Fielemeier gelesen hat.
Die FAZ ist ein skurriles Gebilde. Die Zeitung für Deutschland wird von Herausgebern geleitet. Ein jeder hegt und pflegt ein Ressort, seinen Garten. Und wenn einer der hohen Herren mit dem großen Ego auch nur einen Fußtritt in den Garten des anderen setzt oder über dessen Hecke frisst, gibt es gewaltigen Ärger. Und oft genug hat in den 70 Jahren ihrer Existenz dann einer der Herausgeber seinen Garten und seinen Job verloren. Die Geschichte der FAZ ist die Geschichte von harten und teilweise brutalen Machtkämpfen, von Bündnissen, Intrigen und Rauschmissen. Hat vor allem mit der merkwürdigen Regel zu tun, dass ein Herausgeber ausscheidet, wenn sich die anderen gegen ihn verbünden. Konflikte sind da programmiert. Herausgearbeitet hat das der Würzburger Historiker Peter Höres. Er durfte die Protokolle der Herausgeber einsehen und tiefe Blicke in das Innerste der FAZ nehmen.
Ein Privileg. Die Herren der FAZ wollten zeigen, wie liberal und offen sie sind. Und dafür sind sie belohnt worden. Mit dem Titel Zeitung für Deutschland. Ein wenig anmaßend. Aber er trifft ins Schwarze. So sieht sich die FAZ als Organ, das in den Anfangsjahren der Republik mithalf, die soziale Marktwirtschaft durchzusetzen und die ihrer Linie der ordoliberalen Verfassung der Wirtschaft treu geblieben ist, immer dafür gekämpft und sich dabei auch mit den Mächtigen aus Wirtschaft und Politik angelegt hat. Beim Kartellgesetz etwa Ende der 50er Jahre ging es hoch her und am Ende gewann die Zeitung nach Punkten. Die FAZ, Sieger am Ende eines harten Konfliktes, ist ihr Selbstbild.
Überhaupt ist die FAZ davon überzeugt, dass sie politisch wirkt, auch Konflikte entscheidet. Anfang der 90er Jahre zum Beispiel setzte sich einer ihrer Herausgeber mit Werf und Vehemenz dafür ein, dass Deutschland, Kroatien und Slowenien als neue Staaten anerkennt. So kam es dann auch. Und die FAZ und der Historiker Peter Höres sind sich sicher, es war die Zeitung für Deutschland, die Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher auf Kurs gebracht hat. Geschichte kann so einfach sein.
Für die Denkfaulen möchten wir nicht schreiben, so hatten es die Herausgeber in ihrer ersten Ausgabe verkündet. Und an dieses Versprechen hat sich die FAZ gehalten. Mit einem anfangs kleinen Feuilleton, das immer größer und bedeutender wurde. Und so viele politische und gesellschaftliche Debatten angezettelt und geprägt hat. Hier war die FAZ das Leitmedium für Deutschland. Nicht immer waren die Debatten fruchtbar, zum Beispiel beim Historikerstreit in den 80er Jahren, mit dem der Kalte Krieg, der bereits abgeflaut war, noch einmal erhitzt und durchgekocht wurde.
Unabhängig will die Zeitung sein, das wollte sie sein seit ihrem Beginn. Aber das war sie nicht immer. Die Anfangsjahre waren mühsam, finanziert wurde das Projekt von reichen Unternehmern und Politikern, die sich der ordoliberalen Wirtschaft verpflichtet fühlten. Kanzler Konrad Adenauer hat auf vielfältige Weise versucht, Einfluss zu nehmen, vor allem Druck auf einen der Herausgeber auszuüben, der eine andere deutschlandpolitische Linie vertrat. Am Ende musste der Herausgeber gehen. Dasselbe Schicksal ereilte Anfang der 70er Jahre einen weiteren Herausgeber, der große Sympathien für die Politik der Regierung Brandt hatte. Es gab weitere Rauschmisse, mit oder ohne politische Gründe, das bleibt im Dunkeln. Auch Höheres kann hier nur vermuten. Immer haben persönliche Motive und Gründe eine Rolle gespielt und immer ging es um die Macht im Leitmedium des bürgerlichen Lagers.
Wirtschaftlich waren die ersten Jahre schwierig, dann gab es den Durchbruch. Und genug Geld, um eine Stiftung zu gründen, die dann in den fetten Jahren gutes Geld verdiente, weil die Zeitung so erfolgreich war. Mittlerweile hat die digitale Revolution auch die FAZ erreicht. Und eine Strategie, wie die Zeitung für Deutschland aus dieser großen Krise erfolgreich hervorgeht, ist noch nicht erkennbar. Auch das analysiert Peter Höheres mit Fleiß und Engagement und mit viel Wohlwollen. Das Buch ist sehr lang, aber gut zu lesen, spannend geschrieben und nie langweilig, weil es fast immer um Personen geht, die etwas zu sagen haben, die die Publizistik in Deutschland bereichert und geprägt haben.
Zeitung für Deutschland, die Geschichte der FAZ. Ludger Vielemeier hat das Buch gelesen, das im Benvenuto Verlag erschienen ist. Zu den ersten berühmten Geigenbauern zählen Antonio Stradivari, Andrea Amati und Caspero di Salò. Sie hatten ihre Werkstätten in Cremona und Brescia im Norden Italiens. Wo aber würde zum Beispiel ein junges Geigenbaupärchen heute seine Werkstatt eröffnen? Wahrscheinlich nicht in Osnabrück. Warum Georg und Nadine Knauer das aber trotzdem gemacht haben, berichtet Katharina Lohmeier. Sie hat die beiden in ihrer Osnabrücker Werkstatt besucht.
Hier wird jetzt ein neuer Stachel in ein Cello eingebaut. Das war ein Stachel vorher, der da nicht mehr gepasst hatte und jetzt bekommt der Kunde einen neuen Stachel.
Georg Knauer zieht eine Reibahle, eine spezielle Feile aus dem Cello. Winzige Holzspäne fallen auf die hölzerne Werkbank, die entlang der Fensterfront des Raumes verläuft. Die Werkstatt ist im Erdgeschoss eines Wohnhauses im Osnabrücker Stadtteil Schinkel untergebracht, einem ehemaligen Arbeiterstadtteil. Im Juni 2016 haben die 35-jährige Nadine Knauer und ihr 33-jähriger Mann Georg sich hier selbstständig gemacht. Die beiden reparieren nicht nur verschiedene Streichinstrumente, sie bauen sie auch. Allerdings macht der Neubau derzeit nur etwa 2% aus, schätzt Georg Knauer.
Wir versuchen unser Neubauprojekt jedes Jahr zu machen. Das haben wir bis jetzt auch gut hingekriegt. Haben ein Cello gebaut, eine Barockgeige gebaut, Bratschen gebaut, also da versuchen wir dran zu bleiben, um einfach am Neubau zu bleiben, weil uns das total wichtig ist, dass man da nicht aus der Übung kommt. Aber die Hauptarbeit ist eindeutig Reparatur, Instandsetzung.
Beide lieben klassische Musik. Sie läuft in ihrer Werkstatt im Hintergrund. Georg Knauer spielt seit seinem 8. Lebensjahr Cello. Nadine Knauer seit ihrem 10. Lebensjahr Geige. Für beide war nach einem Betriebspraktikum aber schnell klar, dass sie nicht Profimusiker werden wollen, sondern Geigenbauer. Nadine Knauer mag vor allem den Umgang mit den Kunden.
Man sitzt nicht für sich alleine da und arbeitet, sondern man freut sich einfach immer, wenn die Kunden kommen. Und dass man die meisten eben auch sehr glücklich machen kann, wenn man ihnen das Instrument schön aufarbeitet. Und dann natürlich die handwerkliche Arbeit, dass man nicht die ganze Zeit vorm Computer sitzt. Das würde uns jetzt, glaube ich, beiden nicht so liegen. Sondern dass man einfach handwerklich was tun kann und trotzdem so ein bisschen in Ruhe arbeitet.
Kennengelernt haben sich die Frau mit den roten Locken aus Kiel und der dunkelhaarige Mann mit Brille aus Celle im bayerischen Mittenwald. Dort haben beide ihre Ausbildung gemacht. Darauf folgten die Meisterschule in Hannover und Jahre der Festanstellung. Bald war klar, eine eigene Werkstatt muss her. Die Wahl fiel auf den Standort Osnabrück. Vor 4 Jahren verschafften sich die beiden einen ersten Eindruck.
Also ich fand allein die Innenstadt ja total schön. So, wenn man aus Kiel kommt und keine Altstadt kennt, sag ich mal, ist es doch sehr schön.
Das war aber nur ein Faktor. Eigentlich war die Entscheidung, in die 160.000 Einwohnerstadt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen zu ziehen, sehr rational. Bislang gab es hier nur eine andere Geigenbauwerkstatt. Für die beiden Meister war außerdem wichtig, dass es an ihrer künftigen Wirkungsstätte Profimusiker genauso gibt wie Laien. Dabei stach Osnabrück durch sein Sinfonieorchester, durch die Musikhochschule und mehrere Musikschulen einige Konkurrenten aus.
Also konkret überlegt haben wir uns zum Beispiel Göttingen, was aber relativ schnell aus dem Rennen war, weil es da in Anführungszeichen nur ein Sinfonieorchester gibt. Also da gibt es keine Musikhochschule oder ähnliches und wir wollten unbedingt diesen jungen Schnitt mit drin haben. Das war so ein bisschen hier ein richtiger Standortvorteil. Der ganze Nordwesten Niedersachsens ist ja jetzt nicht gerade reich bestückt mit überhaupt Musik, Musikschulen, Orchestern etc. Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man trotzdem so nah wie möglich daran kommt, um trotzdem das musikalische Potenzial von da vielleicht auch abzugreifen.
80.000 Euro haben die Knauers vor 4 Jahren in ihre Werkstatt investiert. Kein geringes Risiko für 2 junge Menschen mit einem eher seltenen Beruf. Aber nicht nur ihre Kundschaft ist bunt gemischt, auch ihr Angebot ist breit. Neben ihrer handwerklichen Arbeit schätzen sie auch den Wert von Instrumenten und sie haben inzwischen mehr als 100 Instrumente im Verleih, die sie an Musikschüler vermieten. Also das Wagnis hat sich für Nadine Knauer auf jeden Fall gelohnt.
Wir sind hier sehr zufrieden. Wir haben jetzt auch so nach 3 Jahren auch wirklich schon genug Arbeit, dass wir zu zweit gut arbeiten können, immer genug zu tun haben und auch gut davon leben können.
Ein Blick über den Türbogen der Werkstatt offenbart mehrere Dutzend Stege in verschiedenen Größen. Für Geigen und Bratschen, Celli und Kontrabässe hängen sie dort feinsäuberlich aufgereiht und durchnummeriert. Für die beiden Knauers kann die Arbeit so weitergehen. Expansion ausgeschlossen. Zumindest fast.
Häufig sind die Geigenbauwerkstätten tatsächlich gar nicht so groß. Die meisten sind tatsächlich Ein-Mann-Betriebe. Also wir zu zweit sind schon auf der größeren Seite. Nee, also bis jetzt planen wir nicht, jemanden anzustellen. Wenn uns hier die Arbeit über den Kopf wächst, werden wir natürlich drüber nachdenken. Aber bis jetzt sind wir ganz zufrieden, so wie es ist.
Warum sich 2 junge Geigenbauer ausgerechnet in Osnabrück niedergelassen haben, das hat Katharina Lohmeier erkundet. In der Stadt Braunschweig liegt das Glück oben auf dem Rathausturm. Und wenn Ende des Monats der Weihnachtsmarkt eröffnet wird, dann lohnt sich ein Blick von dort oben noch viel mehr. Aber auch im Klostergarten und auf dem Magni-Kirchplatz findet man Glücksorte, verspricht die Autorin Monika Herbst. Fahr hin und werd glücklich, heißt es auf dem Buchdeckel ihres Werkes Glücksorte in und um Braunschweig. Dahinter verbergen sich 80 Vorschläge und Ideen für die Suche nach dem kleinen Glück im Alltag oder im Urlaub. Peter Schaffinär hat sich mit der Autorin getroffen und einige Glücksorte zusammen mit ihr besucht.
So, jetzt sind wir hier oben. Wirklich ein wahrer Glücksort.
Unbedingt.
Ich war für die Recherche in der Weihnachtszeit hier oben. Das Stadtmarketing macht dann Führungen und dann sieht man so die im Dunkeln die Lichter vom Weihnachtsmarkt glänzen und blinken und toll, unbedingt mal machen.
Was macht dich hier besonders glücklich hier oben?
Ja, man hat nochmal einen anderen Blick auf Braunschweig tatsächlich. Man sieht zum Beispiel auch den Wasserturm super gut, den man ja sonst immer nur von unten kennt. So. Das ist immer ein ganz anderer Eindruck der Stadt.
Bevor es den Rathausturm wieder hinabgeht, schweift der Blick von Monika Herbst nochmal runter auf den weinüberrankten Innenhof. Unten angekommen geht es in einen Laden, nicht weit vom Rathaus entfernt. In dem Geschäft befindet sich auch ein kleines Café, abgeschirmt durch eine niedrige hölzerne Wand, aus alten Gerüstbohlen gefertigt. Hier im Heimatrausch bietet die Inhaberin Brigitte Quast unter anderem regionale Köstlichkeiten an. Honig, handgefertigte Bonbons aus Braunschweig oder in der Region gerösteten Kaffee.
Also wenn halt jemand sich hier einfach an dem Sortiment erfreut, dann macht mich das halt total glücklich. Und das, was ich hier mache, macht mich auch glücklich, ehrlich gesagt. Meistens jedenfalls. Weil wir hier einfach mal sehr nette Resonanz bekommen. Und zum Beispiel halt auch, dass wir dann halt als Glücksort sozusagen hier rausgepickt wurden. Das bestätigt mich immer so ein bisschen, dass wir hier irgendwie doch auch vieles richtig machen.
Durch die Stadt geht es ins Magniviertel auf den Kirchplatz. Er ist umgeben von der historischen Kirche auf der einen und einer Kopfsteinpflasterstraße mit Geschäften, Cafés und Kneipen auf der anderen Seite. Hier sitzt Monika Herbst oft mit Freunden auf einer der vielen Bänke und beobachtet spielende Kinder, Radfahrer oder Spaziergänger.
Es ist der schönste Platz in Braunschweig, amtlich übrigens. Das hat die Stadt wirklich mal in einer Umfrage rausgefunden. Und ja, hier gibt es noch viel Fachwerk, was man in Braunschweig nicht mehr so viel findet. Und der Platz hat auch was sehr Mediterranes durch den Sanduntergrund und wenn dann abends Leute zum Boulespielen kommen und toller Ort.
Ein paar Straßen weiter liegt das Makery, ein gemütliches Café, eingerichtet wie ein Wohnzimmer. Mit alten Plüschsesseln, einer braunen Ledercouch und Holztischen, alles gebrauchte Teile. Hier trifft sich Jung und Alt, denn in dem Café geht es persönlich, familiär und entspannt zu.
Es gibt wunderbare Kuchen, unbedingt den Apfelkuchen probieren. Und das Personal ist sehr herzlich. Also eine gute Mischung. Es ist so unkompliziert. Also ja, es ist das zweite Zuhause, das stimmt hier wirklich. Einfach ein unkomplizierter Wohlfühlort.
80 Orte auf 80 Doppelseiten, das war die Aufgabe. Monika Herbst kennt sich bestens aus in Braunschweig, obwohl sie eigentlich in München aufgewachsen ist.
Also mein spontaner Reflex war, die haben ja Städte wie München und Hamburg. Da lassen sich natürlich 80 Orte finden, aber Braunschweig ist ja viel kleiner. Und ich habe dann mit der Lektorin verhandelt, dass wir Glücksorte in und um Braunschweig machen. Ja, ich habe dann viele Leute gefragt und selbst recherchiert und merkte dann, man kommt so von einem Ort zum anderen. Und ich hätte eigentlich ein zweites Buch schreiben können.
So war der Auftrag, Glücksorte in und um Braunschweig zu schreiben, für Monika Herbst eben ein richtiger Glücksfall.
Also man hat ja so selber seine Glücksorte. Bei mir ist es viel Natur, viel ja auch Essen gehen gut. Und diese Glücksorte kenne ich eigentlich. Und man merkt, wenn man so in anderen Bereichen ist, so Kunst, Kultur zum Beispiel, die Leute, mit denen man zu tun hat, die können einem auch immer wieder gute Tipps für die nächsten Glücksorte geben, weil die wirklich in dem Bereich fit sind und sich gut auskennen.
Wie beispielsweise die Klosterkirche in Riddagshausen, ihr absoluter Lieblingsglücksort. Hier sitzt die Journalistin gerne an der Kirchenmauer auf einer Bank und lässt die Seele baumeln.
Ich kannte die nicht. Also ich war oft in Riddagshausen unterwegs und ich bin da immer mit dem Fahrrad durchgefahren oder bin auch mal in die Klosterkirche gegangen und war dann auf der Suche für das Buch nach dem Glücksort. Und diese Mauer ist einfach, also da scheint genau die Abendsonne hin. Das hat so ein total südländisches Flair. Man hat diesen Klostergarten im Blick und auch die Klosterkirche. Und es ist einfach ein fantastischer Ort.
Glücklich machen auch Orte wie der Dom, der Burgplatz oder die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Aber auch weniger pompöse Orte wie die Jakob-Keminate gehören dazu oder Geheimtipps wie eine Kaffeefabrik.
Bita Schaffinäer über das Buch Glücksorte in und um Braunschweig. Es ist im Droste Verlag erschienen. Und damit verabschiedet sich Evelyn Petzold mit vielen Dank fürs Zuhören und der Bitte, bleiben Sie dran, denn nach aktuell begleitet Sie NDR 1 Niedersachsen mit Musik in einen hoffentlich entspannten Abend.